Heute zu Gast die Unternehmensberaterin und Stiftungsgründerin Sabine Schaar.
Die Ärztin, die wirklich ganz toll war, hat uns dann erklärt, dass unsere Tochter spinale Muskelatrophie hat und dass die Lebenserwartung wirklich wie im schlimmsten Fall beschrieben ein Jahr wäre. Wenn man erkennt, dass man einen Menschen, den man aus tiefstem Herzen lieb hat, gar nicht verlieren kann, dann ist es auch zum Teil sogar innerhalb kurzer Zeit möglich, auch wieder glücklich zu werden und lachen zu dürfen. Ich bin kurz, eigentlich, ich glaube, es waren 2 Monate, nachdem unsere Tochter gegangen ist, hatte ich eine Einladung bekommen in eine der größten Fernseh-Talkshows in der Schweiz. Es ist meine Art, mit diesem Thema umzugehen. Das ist nicht...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über 3 Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf- und Ab-Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe über Obst, Gemüse und Co. Zu uns nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel essen, damit ich meinen Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Und ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch 5 sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Sabine Schaar begleitet seit über 15 Jahren Menschen, die von Burnout betroffen sind und berät Firmen dabei, Umstrukturierungen erfolgreich zu meistern. Aber das wohl einschneidendste Erlebnis war der Verlust ihrer erst 9 Monate alten Tochter, die an einer unheilbaren Muskelerkrankung erkrankt ist und in ihren Armen verstorben ist. Sie hat es geschafft, diese vielleicht größte Krise, die ein Mensch, gerade Eltern, erleben können, für sich sehr positiv zu meistern. Sie ist sehr schnell wieder in den Modus gekommen, wo sie wieder Zufriedenheit und Glück empfunden hat. War keine 2 Monate später im Fernsehen und hat Menschen Mut gemacht. Und ein Jahr später hat sie ihr drittes Kind dann bekommen. Sabine ist ein Beispiel dafür, wie wir mit dem richtigen Mindset oder einem bestimmten Mindset, ich will gar nicht sagen, ob richtig oder falsch, auch das werden wir im Gespräch gleich rausarbeiten, aber dass es ein Mindset gibt, das es uns ermöglicht, selbst die tiefsten Krisen unseres Lebens etwas daraus zu lernen und, wie sie uns gleich erklären wird, von der Opferrolle in die Verantwortung zu kommen. Wir sprechen darüber, wie so ein Trauerprozess aussieht, welche mentalen Voraussetzungen wir idealerweise haben sollten, um gestärkt aus solchen Krisen herauszukommen. Wir sprechen über die Vorurteile in der Gesellschaft. Wir sprechen darüber, wie Menschen, die in solche Krisen kommen, von ihrem Umfeld begleitet werden können und noch so viel mehr. Wichtig ist mir aber, dies ist kein deprimierendes Gespräch, aus dem man rausgeht und sagt, oh, das Leben ist schlecht und ich muss nur noch Angst haben. Auch darüber sprechen wir, welche Funktionen Angst hat. Nein, es ist ein Gespräch über Hoffnung, über Liebe, über ganz tiefe Emotionen, über die schönen Seiten des Lebens und zwar
obwohl und gerade wenn man eben tiefe Krisen wie Sabine durch den Verlust ihrer kleinen Tochter Jasmina Soraya gefunden hat. Also, ich würde mich richtig freuen, wenn ihr dieses Gespräch von Anfang bis Ende hört. Ich habe gleich im ersten Satz wirklich Gänsehaut bekommen und es waren noch viele weitere Situationen. Und ich denke, dass wir alle, egal ob wir Schicksalsschläge hatten oder in einer kleinen Krise stecken oder vielleicht uns einfach darauf vorbereiten wollen für eine Krise, die bei den meisten Menschen früher oder später irgendwann mal kommen wird, ob beruflich oder privat, gewappnet zu sein. Deshalb ein ganz, ganz besonderes Gespräch. Ich war sehr nervös vor diesem Gespräch, weil ich gerade deswegen, weil wir jetzt auch gerade einen 6 Monate alten Sohn haben, genau in dem Alter, wo Sabine und ihr Mann die Diagnose für ihr Kind bekommen haben, fiel es mir sehr, sehr schwer, auch emotional dieses Gespräch vorzubereiten und an manchen Stellen dann auch durchzuführen. Aber ich habe es mit Sabines Unterstützung gut hinbekommen und bin richtig dankbar für dieses Gespräch. Also, lass uns reinstarten und ich wünsche euch viel Inspiration beim Auf und Ab von Sabine Schaar.
Sabine, wir sprechen heute und wenn ich in deine Augen sehe, dann funkeln diese Augen und meine funkeln auch noch. Aber ich möchte ehrlich sein, die Vorbereitung auf dieses Gespräch, da habe ich auch eher feuchte Augen gehabt, um ganz ehrlich zu sein, weil du natürlich eine Lebensgeschichte und Dinge erlebt hast, die nicht nur mich, sondern wahrscheinlich viele, die jetzt auch zuhören werden, wirklich in sehr traurige Emotionen auch bringen werden. Und ich habe es gerade auch im Einspieler schon gesagt, ich kann extrem mitfühlen, weil wir haben gerade ein Kind, was 6 Monate alt ist. Und genau in diesem Alter habt ihr ja zu eurer Kleinen eine Information bekommen, die sehr, sehr unschön ist. Du hast dich bereit erklärt, darüber zu sprechen, weil du mit deinem Wirken und deinen Erfahrungen ganz, ganz vielen Menschen Hoffnung schenkst und zeigst, wie man mit so einem Schicksalsschlag auch umgehen kann. Und wichtig ist mir, wir werden natürlich darüber sprechen, wie es ist, ein Kind zu verlieren, aber wir werden auch darüber sprechen, was man aus so einer Situation von Menschen wie dir lernen kann, um insgesamt in Krisen, in Rückschlägen, in dem Auf und Ab des Lebens eben etwas besser durchs Leben zu navigieren. Ich habe zum Start eine Frage an dich, Sabine, und zwar, man hört ja immer wieder, wenn Menschen ein Kind verloren haben, dass das so ziemlich zu den schlimmsten Dingen gehört, die man als Mensch erleben kann. Und oft wird dann auch gesagt, dass man nach so einem Erlebnis eigentlich nie wieder wirklich glücklich werden kann. Wie ist deine Erfahrung dazu?
Eigentlich ist das Ganze in ganz wenigen Worten zusammenzufassen. Ich glaube, wenn man erkennt, dass man einen Menschen, den man aus tiefstem Herzen lieb hat, gar nicht verlieren kann. Und ich glaube, wenn wir das ein Stück weit in uns selber erkennen, dann ist es auch zum Teil sogar innerhalb kurzer Zeit möglich, auch wieder glücklich zu werden und lachen zu dürfen. Ja, so ging es mir zumindest.
Wow, darüber werden wir im Detail gleich sprechen, aber ich habe jetzt schon Gänsehaut bei der ersten Antwort. Ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, ob es für dich okay ist, wenn wir über das Ereignis, was euch eingeholt hat, nochmal sprechen. Und du hast gesagt, ja, bitte, du stehst auch dafür, um dieses Tabu, dass man eben nicht über solche Dinge spricht, dass man den Tod nicht thematisiert. Dafür stehst du auch, dafür kämpfst du. Von daher erstmal vielen Dank für deine Bereitschaft und deine emotionale Stärke. Ich bin ehrlich, ich bereite mich auf jedes Gespräch sehr intensiv und ausführlich vor und wie auch in diesem Fall. Und ich habe an dieser Stelle mir jetzt wirklich den Kopf zerbrochen, was eine adäquate Frage ist, die ich dir stellen möchte. Und ich bin ehrlich, ich habe keine gefunden. Ich habe zwar Dutzende von Fragen, bin ich im Kopf durchgegangen, aber sie haben für mich alle viel zu banal und nicht dem Ereignis würdig entsprochen. Deshalb, wenn es für dich okay ist, Sabine, möchte ich einfach den Ball mal zurückspielen und sagen, gib du uns doch mal die wichtigsten Stationen, emotionalen Momente rund um dieses Erlebnis, als ihr bei eurer 6 Monate alten Tochter erfahren habt, dass sie an einer Muskelerkrankung oder erkrankt ist und sie nur noch wenige Wochen bis Monate zu leben hat.
Ja, ich bin sehr dankbar, heute über das Thema sprechen zu dürfen. Und gerade, du hast es vorher angesprochen, es wird unglaublich tabuisiert. Und das ist das, wofür ich mich eigentlich seit mehr als 10 Jahren ein Stück weit engagiere, dass wir dann ein Stück weit eine Veränderung machen können. Weil ich glaube, da sind einfach so viele Berührungsängste noch da. Vor allem von den nächsten Menschen, die eigentlich im Umfeld sind, weil viele überfordert sind und nicht wissen, wie spreche ich jetzt das Thema an? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir als Sterneneltern, auf den Begriff komme ich nachher gerne noch zu sprechen, dass wir auch unterschiedlich reagieren. Wir sind nicht alle gleich und das macht es wahrscheinlich durch das auch nicht ganz so einfach für unser Gegenüber. Für den einen stimmt das eine, für den anderen ist das vielleicht schon zu offensiv. Ich versuche mit meiner Art und Weise, wie ich umgehe mit dem Thema, Berührungsängste abzubauen. Also das heißt, als kurzes Beispiel, ich bin kurz, eigentlich glaube es waren 2 Monate, nachdem unsere Tochter gegangen ist, hatte ich eine Einladung bekommen in eine der größten Fernseh-Talkshows in der Schweiz und habe gedacht, wow, was für eine Chance. Und bin da wirklich mit ganz offenem Herzen hingegangen und war so dankbar für die Plattform, um einfach zu zeigen, auch wenn man vor 2 Monaten sein Kind in seinen Armen sterben hatte, dass man trotzdem auch eine Chance darin erkennen kann. Und das klingt sehr paradox. Und ich glaube, der Weg dahin, oder den Weg dahin, den würde ich gerne heute Morgen ein bisschen näher aufzeigen, weil für viele ist das irgendwo skurril und gewisse vielleicht auch denken, boah, die spielt doch was vor. Nein, es kommt wirklich aus tiefstem Herzen, weil ich so empfinde und nicht, weil ich da irgendwas darstellen möchte, was nicht so ist. Also ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Ich bin mir auch ganz klar bewusst, dass ich mit meiner Haltung und mit meiner Art und Weise, wie ich mit dem Thema umgehe, auch provozieren kann. Also ich glaube, ich möchte auch da an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, es ist meine Art, mit diesem Thema umzugehen. Das ist nicht die richtige Art in der Allgemeinheit. Ich glaube, genau das Gegenteil kann genauso richtig sein. Jeder trauert auf seine Art und Weise. Also kein richtig und kein falsch. Und ja, ich vertrage Kritik, absolut. Solange sie respektvoll und auf Augenhöhe ist, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich glaube, so die Würde des Menschen gewahrt wird. Und ich kann mit dem auch sehr gut umgehen. Also ich glaube, ich kann vor große Gruppen hinstehen und sagen, mein Denken ist so und so, mein Fühlen ist so und so. Aber es muss nicht jedem seine Sache sein. Also ich glaube, das ist wichtig so ein bisschen für mich, für den Einstieg. Ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gegessen.
Ja, genau. Wie wir alle nicht, aber es ist nochmal sehr sympathisch, dass du es hier auch erwähnst. Denn das kann natürlich auch oft der Eindruck sein, wenn es manchen Menschen, wie es jetzt bei dir von außen wirkt, leichter fällt, dass man da auch vielleicht wertend auf Menschen guckt, die eben nicht so, denen es nicht so leicht fällt. Aber hier geht es, wie gesagt, nicht darum, den richtigen Weg aufzuzeigen, sondern eben nur deinen Weg. Für Menschen, die diesen Schicksalsschlag, den ihr erleben musstet, jetzt noch nicht im Detail kennen, könntest du uns da nochmal ganz sehr grob gern in diese Zeit mitnehmen, als ihr davon erfahren habt und wie dann auch die nächsten Wochen für euch als Familie waren?
Ja, also ich glaube, es ist definitiv der herausforderndste Moment für mich und meine Familie gewesen in meinem und unserem bisherigen Leben. Also wir hatten bereits einen wunderbaren Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt. Und wir wussten ganz klar, wir möchten noch ein Kind sicher, wurde dann auch ganz, ganz rasch schwanger. Und ich erinnere mich noch ganz gut im Kreissaal, der Arzt kam zu mir, der Kinderarzt, und hat mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gesunde Tochter geboren. Wow. Ich glaube, das ist so die Floskel in dem Moment, wenn man auf den ersten Blick nichts wahrnimmt, was nicht stimmen könnte. Und das ist schon mal ein riesengroßes Geschenk. Unsere Harmonie-Bubble, sage ich jetzt mal so salopp, zerplatzte recht vehement in dem Moment, als wir wieder einen Nachfolgetermin für die normale Kontrolle hatten von unserer Tochter beim Kinderarzt. Und der meinte dann, dass der Bodytonus, also das heißt die Körperspannung, nicht die ist, die sie sein sollte. Und hat uns dann an eine Physiotherapeutin weitergeleitet, die sehr erfahren war. Und die hat dann nach dem 2., 3. Mal bereits schon gesagt, ja, Frau Schau, Sie sollten bitte nähere Abklärungen machen. Und das, ja, da läuten natürlich sämtliche Alarmglocken. Also da ist die Intuition einer Mama natürlich ja aufs Äußerste beunruhigt. Und wir haben dann bereits schon Urlaub gebucht gehabt. Wir sind die ganze Familie inklusive Großeltern nach Dubai geflogen und haben dann wunderschönen Urlaub verbracht noch. Und trotzdem natürlich immer mit dem Hintergedanken, ja, da kommt noch was. Und wir sind wirklich am Flughafen gelandet und hatten dann direkt am Nachmittag einen Termin im Kinderspital und mussten die Tests machen. Und das war ein ganz, ganz schwieriges Erlebnis, weil das Zwischenmenschliche leider überhaupt nicht funktioniert hat. Also ich glaube, das war einer der, ja, der schlimmsten Momente fast, weil da so unsensible Menschen auf uns zugekommen sind. Das waren Gott sei Dank die einzigen auf dem ganzen Weg, aber die beiden waren wirklich ganz, okay, ganz schwierig und die hatten keine kein Einfühlungsvermögen, keine Empathie. Und der Arzt hat mir dann oder uns an den Kopf geworfen, ja, das Beste, was passieren könne, ist, dass unsere Tochter ein Leben lang mit Medikamenten ein halbwegs normales Leben führen könne. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass sie noch, dass sie ein Jahr Lebenserwartung hätte. Puh. Und das auf einem kleinen Stuhl mitten in Kabeln und ohne Fenster und einfach baff. Das war ganz schlimm. Mhm. Also ich glaube, das so an den Kopf geworfen zu bekommen, ja, boah. Also ich weiß, mir zieht's nicht so schnell den Boden unter den Füßen weg, aber das war heftig. Und so gingen wir dann nach Hause und mussten mehrere Wochen auf den Bescheid warten, was die Diagnose ist. Genau.
Wie war die Diagnose dann?
Du musst dir vorstellen, es war 23. Dezember. Der Tannenbaum stand bei uns im Wohnzimmer. Unser kleiner Sohn freute sich auf die Geschenke und wir haben das Telefon bekommen, wir sollen doch bitte in die Arztpraxis kommen. Sie hätten den Bescheid. Und wir sind da hingefahren. Ja, das, ich glaube, dass jedes Mal, wenn man sich da wieder reinfühlt, das nimmt einem wirklich fast den Atem weg. Die Ärztin, die wirklich ganz toll war, hat uns dann erklärt, dass unsere Tochter spinale Muskelatrophie hat. Und dass die Lebenserwartung wirklich wie im schlimmsten Fall beschrieben ein Jahr wäre. Also das heißt einjährig, nicht noch ein Jahr. Das ist ein Unterschied. Also das heißt, wir sind mit der Diagnose nach Hause gefahren, wussten ganz genau, dass unser Sohn jetzt ein Anrecht hat auf Weihnachten und sind da mit unserer kleinen Tochter im Arm unterm Tannenbaum gesessen und haben versucht, mit der Situation umzugehen. Ja. Und ich glaube, da hat die Natur irgendwas wahrscheinlich eingerichtet, dass die einem die Kraft gibt, dass man das wirklich durchsteht. Und das war wirklich unglaublich schwierig und trotzdem auch gleichzeitig so wunderschön, weil man einfach wusste, die Zeit ist begrenzt. Mhm. Und das war eigentlich das größte Geschenk, dass wir noch zusammen Weihnachten feiern durften. Mhm. Und das haben wir dann auch getan. Und dann kam der Hardcore-Teil, sage ich jetzt mal. Genau, dann war anfangs Januar, das heißt ein bisschen mehr wie eine Woche später. Und unsere kleine Tochter hat mitten in der Nacht hohes Fieber bekommen, ist dann wirklich schwer erkrankt. Und ich habe sie dann mitten in der Nacht ins Auto gepackt und bin dann auf die Notfallstation. Und sind dann auf der Intensivstation gelandet, weil sie eine ganz schwere Pneumonie hatte aufgrund ihrer Erkrankung. Und sie hat da wirklich mit allen Kräften um ihr Leben gekämpft.
Ja, das ist eine Lungenentzündung, oder?
Genau, eine Lungenentzündung, ja. die einfach sehr heftig war, weil bei Babys mit dieser Erkrankung, die haben keine Kraft quasi zu husten oder richtig zu atmen. Und das ist natürlich dann relativ schnell lebensbedrohlich. Genau. Ja, und die kleine Maus hat's wirklich geschafft, sich wieder hochzukämpfen, nochmal zurück ins Leben zu kommen. Und ich würde da gern noch kurz schnell die Klammer aufmachen, wenn Bitte. Das für dich okay ist. Und zwar,
absolut.
Ich hatte dann einen Schlüsselmoment auch. der war dann nachher ganz wichtig. Ich hatte eine halbe Stunde kurz Zeit, währenddem meine Tochter auf Intensivstation lag. Meine beste Freundin hat sich dann um sie kurz gekümmert. Ich durfte ein bisschen frische Luft schnappen und bin dann in der Stadt in den Buchladen rein und habe die Dame gefragt, gibt's ein Buch, das meinem kleinen Sohn, der 3 Jahre alt ist, irgendwie erklären zu können, dass seine kleine Schwester sterben wird. Dann guckt die mich so an, die Dame, und sagt, ja, kleinen Moment, ist hinten im Laden verschwunden, kommt zurück mit einem Büchlein und sagt, ja, da habe ich, glaube ich, was Passendes. Und da stand groß, rot drauf, hurra, ich bekomme ein Geschwisterchen. Boah, ja. Ich glaube, in eurer
also
Gegend.
Also nicht wirklich zugehört, eher das, was in 99% oder in 999 von 1000 Fällen passiert, die Anfrage ist.
Das ist unglaublich, oder? Und ich glaube, bei euch in der Gegend sagt man, das wäre eine Watschen gewesen, oder?
Stimmt, genau. Ja.
Und das war dann echt heftig, mit dem Gefühl zurückzukommen. Auf der anderen Seite war die Dame, glaube ich, im Nachhinein gesehen ein großes Geschenk. Und da komme ich dann gern später nochmal drauf. Aber es war ein wichtiges Ereignis.
Okay.
Genau. Ja, und so ging es dann eigentlich weiter, dass wir dann unsere kleine Tochter nochmal mit nach Hause nehmen konnten, weil sie die Kraft hatte, sich nochmal zurückzukämpfen. Mhm. Und das waren wunderschöne 3 Wochen. Auf der einen Seite mit so viel Nähe, so viel Zärtlichkeit, so viel einfach wunderschön. Aber auch unglaublich hart, weil sie hatte keine Kraft zu essen. Und ich habe ihr da wirklich tagtäglich mit einem kleinen Löffelchen einfach versucht, Nahrung irgendwo zu geben, weil ich wusste, je schwächer sie wird, desto schneller werden wir sie nicht mehr in unseren Armen halten. Und das war extrem schwierig, also das so mitzuerleben, wie ein Wesen, das man so liebt, immer weniger wird. Und das war echt hart. Ja.
Darf ich dir da eine Frage stellen?
Bitte.
Ich habe in der Vorbereitung auch viel mit meiner Frau darüber gesprochen und sie hatte folgende Gedanken. Sie hatte gesagt, als sie schwanger war, und auch da haben wir damals viel gesprochen, es gibt ja so diesen kritischen Moment der ersten 3 Monate, wo das Risiko, dass man ein Kind verliert, noch deutlich höher ist als danach. Und sie hatte gesagt, dass sie sich in dieser Zeit noch nicht so emotional eingelassen hatte darauf, weil sie eben, wenn es dazu käme, sich auch ein bisschen schützen möchte und dass das eben erst mit der Zeit dann gekommen ist. Und meine Frage ist, wenn man so eine Diagnose bekommt, dass es noch maximal in diesem Fall 6 Monate sind, was macht das mit der eigenen Liebe? Geht man auf Distanz oder geht man noch stärker all in und möchte alles auskosten, was man hat? Wie hast du es gemacht?
Meine Lebenserfahrung, die ich daraus gezogen habe, ist die folgende. Ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir eine Kontrolle haben über unser Leben, egal in welchem Alter. Und ich glaube, wir können immer in Anführungs- und Schlusszeichen jemanden verlieren oder gehen lassen müssen. Ob das jetzt ein Erwachsener ist oder ein Kind. Also ich habe nie eine Garantie, dass das geliebte Wesen an meiner Seite bleibt. Und deshalb habe ich gelernt, dass jeder einzelne Moment unglaublich kostbar ist, egal zu welchem Zeitpunkt. Und meine Haltung dazu ist, ich glaube, dass, vielleicht ein bisschen spiritueller Ansatz, ich glaube, dass wenn wir uns entscheiden, ein Kind zu empfangen, in dem Moment, wo die Seele sich zeigt und präsent wird, dann sind wir Mama und Papa. Und ich glaube auch, egal ob das Kind jetzt physisch auf der Welt war oder ist, oder 10 Jahre alt war oder 18 Jahre alt war, spielt für mich in dem Sinn, ich sage jetzt mal, auf übergeordneter Ebene keine Rolle. Weil die Liebe ist für mich unabhängig von Zeit und Raum. Und somit versuche ich jeden einzelnen Moment auch mit meinen 3 Erdenkindern so zu gestalten, dass einfach jeder Moment kostbar und ein Geschenk ist.
Wenn man dir aufmerksam zuhört, dann benutzt du auch eine bestimmte Sprache. Du hast vorhin von Sterneneltern gesprochen, jetzt von Erdenkindern. Mhm. Im Vorgespräch durfte ich lernen, was das bedeutet, aber die jetzt zuhören, nimm uns doch da nochmal mit, was diese Begriffe bedeuten, mhm, und B, welche Wichtigkeit sie auch im Trauerprozess, im Verarbeitungsprozess und im Prozess wieder glücklich werden zu können, spielen.
Ja, sehr gern. Ich habe mir einfach so ein Stück weit auch ein bisschen ein Vokabular angeeignet, sage ich jetzt mal, weil natürlich durch die Stiftung, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen,
sehr gerne,
ich natürlich mit ganz vielen Sterneneltern in Kontakt war. Und da gibt es so ein bisschen, musst dir vorstellen, vor 12 Jahren hat es da in der ganzen Umgebung fast gar nichts gegeben, wo sich Eltern hätten hinwenden können. Und durch das war es wirklich auch noch so ein bisschen Pionierarbeit in dem Bereich. Und ich glaube, da für mich ist einfach immer wichtig, die Sprache, gerade in dem Bereich, dass sie eine gewisse einen liebevollen Grundton hat. Und ein Baby, das gestorben ist, Sternchen zu nennen, hat für mich jetzt sehr gestimmt. Und da bin ich nicht die Einzige, die den Begriff Welt oder so nutzt. Aber ich finde das wunderschön. Mhm. Wir hatten auch ein Ritual mit unserem kleinen Sohn. Wir sind und machen das zum Teil immer noch mit unseren Kindern, dass wir abends, wenn der Himmel klar ist, immer noch am Fenster stehen, am Dachfenster oben und der hellste Stern, meistens dann die Venus, leuchtet und wir dann Gute Nacht sagen und noch mit unserem Schatzi da oben ein Stück weit symbolisch Kontakt aufnehmen. Und deshalb finde ich Sternchen sehr, sehr passend. Mhm. Und das funkelt und das leuchtet, das ist wunderschön. Mhm. Und durch das sind es dann auch Sternchen-Eltern. Mhm. Also im übertragenen Sinn. Erdenkinder, für mich, ich werde oft gefragt, ja, hey Sabine, wie viele Kinder hast du denn? ich kann doch nicht 3 sagen. Das wäre für mich absolut, stimmt doch nicht. Ich habe 4 Kinder, 3 Erdenkinder und ein Sternchen. Weil ich kann ja meine Tochter da nicht irgendwo einfach außen vor lassen. Das ging ja gar nicht. Und ich hatte auch schon ziemlich dreiste Menschen, die dann gesagt haben, ja, aber das 4. ist ja gar nicht da. Boah, wow, wie sensibel. Geht gar nicht. Mhm. Genau.
Okay. Und nur weil wir gerade abgebogen waren, wenn du die Geschichte, wie es dann mit Jasmina Soraya, wie sie ja heißt, dann noch weiterging, wenn du das vielleicht noch weitererzählen möchtest.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du mir dann nochmal den Raum gibst. Wir waren da, wo wir die 3 Wochen noch zusammen wirklich die Zeit genießen durften. Circa 3 Wochen später war dann wieder praktisch die identische Situation, dass sie wirklich wieder mitten in der Nacht wieder krank wurde, hohes Fieber. Und da wusste ich natürlich schon ein bisschen besser, weil wir die erste Situation schon erlebt haben, dass es kein gutes Zeichen war. Und dann sind wir wieder ins Krankenhaus gefahren. Und da passierte was ganz Essentielles, sage ich jetzt mal. Wir haben wunderbare Menschen an die Seite bekommen. Und ich glaube, eine der zentralen Figuren war Professor Bonhoeffer. Der war Pädiater, Professor am Kinderspital in Basel. Und der hat uns auf so eine unglaubliche Weise begleitet, dass wünscht man, wenn jemand in die Situation kommen muss, dass man so begleitet wird. Und das macht unglaublich viel aus. Also ich möchte da wirklich auch ein großes Danke an ihn schicken, aber auch einen Appell daraus schicken. Vielleicht gibt's ja Kinderärzte, die das hören. Ihr macht einen riesen Unterschied für uns Sternchen-Eltern. Und ich habe auch gemerkt, was es ausmacht, wenn man keinen guten Anlaufpunkt hat, weil da sind Eltern zum Teil hochtraumatisiert. Ja. Und das war, glaube ich, ganz matchentscheidend. Der hat uns ein Team an die Seite gestellt, wo wir Tag und Nacht wirklich auch Krankenschwestern an der Seite hatten, die wirklich wissen, wie man mit einer solchen Situation umgeht. In der ersten Phase war das nur bedingt so. Also ich musste da zum Teil meine kleine Tochter selbst wiederbeleben, weil das Personal überfordert war. Es war echt heftig. Und das war beim zweiten Mal überhaupt nicht so. Also ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Wir hatten ein tolles Einzelzimmer mit Kerzchen, Duftlämpchen. Wir hatten schöne Musik im Hintergrund und wussten trotzdem, dass jetzt die Zeit kommt, wo wir Abschied nehmen müssen. Und meine Tochter ist dann wirklich kurz daraufhin in meinen Armen das erste Mal praktisch gegangen. Mhm. Also die war wirklich in meinem Arm. Ich habe gespürt, sie atmet nicht mehr und ist dann trotzdem wieder zurückgekommen. Nach einer halben Unendlichkeit hat sie wieder angefangen zu atmen, obwohl ich eigentlich gedacht habe, jetzt ist sie gegangen. Mhm. Und das ist, boah, das kann man nicht beschreiben. Also es ist echt heftig, wenn man das erlebt. Auf der einen Seite ist man dann so zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank, sie hat es geschafft. Und nicht wegen mir, sondern wegen ihr, dass sie nicht leiden muss. Und auf der anderen Seite war ich natürlich unglaublich froh, als sie wieder da war, weil ich hatte da noch einen Moment mit ihr. Also es war unglaublich paradox. Und auch emotional natürlich eine riesen Achterbahn. Und das ist dann zweimal noch so passiert und beim dritten Mal hat sie ihre Flügel ausgebreitet und ist wirklich gegangen. Und das war ein Moment, ich glaube, den kann man nicht beschreiben. Also jeder, der einen sterbenden Menschen begleitet hat, der friedlich gehen darf, ist etwas vom Traurigsten, aber auch vom Wunderschönsten, was ich je erlebt habe. Und das prägt mich bis heute in allem, okay, was ich tue. Mhm.
Ich glaube, dass die Aussage, das Traurigste, können alle, die mir zuhören, sofort nachvollziehen, aber das Wunderschönste vielleicht viel weniger. Kannst du das noch ein bisschen mehr erklären, welcher Aspekt oder was man an dieser Situation dann auch an positiver Emotion rausziehen kann?
Ja. Ich glaube, die Einheit, die in dem Moment entsteht, also wenn der Papa des Kindes, man selbst als Mama und das Kind, in so einer intimen Situation sowas Unglaubliches erlebt, der Frieden, der da in dem Raum war, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig in Worte zu fassen. Das spürt man einfach. Und das war so eine hohe Konzentration an Liebesenergie. Ja, ich glaube, das ist in Worte nicht zu erfassen. Und ich glaube, ich möchte einfach Mut machen auch, dass gerade so schwierige Herausforderungen oder vielleicht hört auch jemand zu, wo ein Kind schwer krank ist oder auch auf einer Palliativstation. Wichtig ist, dass man eine gute Begleitung hat, dass man sieht, dass man Ärzte hat, die auch vielleicht ein bisschen unkonventionellere Wege wählen als das Standardprogramm. Dinge vielleicht auch zulassen, um das Wohlbefinden der Familie zu fördern in dem Moment und nicht einfach nur Protokoll ableiern. Mhm. Ich glaube, das macht es wirklich matchentscheidend. Und wenn man das so, klingt paradox, erleben darf, dann ist das auch ein riesengroßes Geschenk. Ja. Mhm.
Glaube ich. Wie ist deine Beziehung heute zu deiner kleinen Sternentochter? Du hast gesagt, dass ihr manchmal am Dachfenster steht und den hellsten Stern sucht und sie dann seht. Redest du mit ihr? Wie geht man mit Geburtstagen um, mit dem Tag, an dem sie ihre Flügel ausgebreitet hat? Also wie ist deine Beziehung heute zu ihr?
Ich habe ja 4 Kinder, wie ich vorher erwähnt habe. Ich liebe alle meine 4 Kinder auf ihre ganz besondere eigene Weise. Und ich glaube, das ist ja was ganz Schönes. Meine Tochter Jasmina habe ich gelernt, neu in mir selbst zu finden. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also es heißt, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich durch die Trauer, also wenn ich durch den Prozess der tiefen Trauer mich getraut zu gehen, ist das wie so eine Brücke, die über ein kleines Bächlein geht. Auf der anderen Seite scheint es noch neblig zu sein. Und wenn man dann diesen Trauerprozess ganz bewusst und mit all dem Schmerz, der einem die Luft raubt, mutig weitergeht, dann ist auf der anderen Seite einfach nur noch pure Frieden und Liebe. Und das klingt jetzt ein bisschen kitschig, das bin ich mir bewusst, aber es ist echt so. Also ich habe meine Tochter tief in mir drin gefunden, in den Momenten, wo ich mir selbst erlaubt habe, einfach in die Stille einzutauchen. Also das heißt, mich nicht gegen die Trauer aufzulehnen, sondern sie mit all dem riesen Schmerz, der da dahinter steht, versucht habe zu umarmen. Und das war ein heftiger Prozess. Ja, und der ist immer noch da. Also der ist auch nach diesen 12 Jahren, meine Tochter wird jetzt im Himmel quasi 13 Jahre alt am 14. Mhm. April. Mhm. Und ja, als Mama, als Erdenmama hier sind das immer ganz spezielle Tage. Also das, ja, logisch. Auf der anderen Seite, was ist schon Zeit und Raum, wenn es um die Liebe geht? Deshalb ist es so ein bisschen paradox, genau.
Mhm, verstehe. Du hast jetzt gerade die Trauer und den Trauerprozess angesprochen und darüber haben sich ja auch schon Psychologen viele Gedanken gemacht, wie sowas abläuft, und es gibt ja diese berühmten 7 Phasen der Trauer. Kann man zum Beispiel im Buch von der Elisabeth Kübler-Ross nachlesen, On Death and Dying. Und diese 7 Phasen sind, ich muss sie selbst ablesen, ich kenne sie nicht auswendig, aber Phase 1 ist Schock und Verleugnung, Phase 2 ist Schmerz, Phase 3 ist Wut und Widerstand, Phase 4 Verhandlung und Suche, Phase 5 Depression und Einsamkeit, Phase 6 die Akzeptanz und Phase 7 Hoffnung und Neubeginn. Meine Frage an dich, Sabine, ohne jetzt alle Schritte im Einzelnen durchzugehen, hast du grob diesen Prozess auch so erlebt wie dargestellt? Und wenn ja, welche Phase ist dir persönlich am schwersten gefallen?
Ich bin jemand, der mich meistens gegen strenge Korsetts auflehnt. Und das war auch in meinem Trauerprozess so. Also ich bin nicht so Fan. Ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Mhm. Kein Thema. Das hat sicher seine Berechtigung. Mein Ansatz ist es nicht. Und zwar, weil ich eigentlich das beste Beispiel bin, dass ich nicht Wut verspürt. Ich habe nie Wut verspürt. Ich hatte zu keinem Moment Wut, oder ich habe mich auch nie aufgelehnt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich in einer ganz entscheidenden Phase ein Buch in die Hand bekommen habe, das hieß Seelenverträge, Absprache in Liebe. Das klingt ja auch so ein bisschen wie ein Kitschroman, ist es aber überhaupt nicht. Also da geht es um eine ganz wunderschöne Philosophie in meinen Augen, die es mir persönlich ermöglicht hat, ohne dass ich jetzt in zu hohe esoterische Sphären abgedriftet wäre, weil ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, innerhalb von kürzester Zeit in diese Liebe einzutauchen und einfach zu erkennen, dass wir eben nicht verlieren können. Also ich habe meine Tochter nicht verloren. Ich muss damit umgehen, als Mama sie nicht mehr im Arm halten zu können und sie nicht in ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen. Das war der Prozess. Aber ich hatte eigentlich wirklich nie das Gefühl, dass sie mich jetzt verlassen hätte. Physisch ja, also das Erdenkleidchen, ich nenne es immer Erdenkleidchen, von dem musste ich loslassen, also auch durch die Kremierung und auch, wir haben die Urne immer noch bei uns zu Hause. Wir haben sie in dem Sinne nicht bestattet, weil wir einfach das Gefühl hatten, sie gehört, das Erdenkleidchen gehört da zu uns nach Hause. Mhm. Und von dem her war es nicht der klassische Weg. Aber ich kann dir bestätigen, wir haben ja über 120 Familien begleitet über diese 11 Jahre. Und da gibt's ganz bestimmt Sterneneltern, die durch diese Phasen durchgehen. Und ich glaube, es hilft gewissen Menschen, sich an etwas festhalten zu können. Die Gefahr meiner Meinung nach besteht aber, wenn ich quasi schon weiß, dass ich in eine Depression komme. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich bei Schritt 2 bin, weiß ich eigentlich schon, dass ich dann bei Schritt 5, glaube ich, war es, gell, quasi in eine Depression fallen muss und dass ich dann wütend werden muss. Finde ich, für mich persönlich ist das nicht hoffnungsvoll, weil ich musste nicht diesen Weg gehen, weil ich für mich einen anderen gefunden hatte.
Es macht total Sinn, was du sagst. Ich glaube, ich ordne es für mich jetzt selber ein. Und was ich jetzt da mitnehme, ist, dass es vielleicht so oder so ähnlich abläuft, wenn man nicht dagegen aktiv arbeitet. Du hast gerade gesagt, durch ein Buch hast du eine andere Abzweigung genommen. Das heißt, man hat Einfluss darauf, eben nicht alle 7 Schritte durchlaufen zu müssen. Aber, das wäre eine nächste Frage an dich, Sabine, es gibt ja auch diesen toxischen Positivismus, dass man sich alles schönredet quasi, dass man nicht den Mut hat, in diese Trauerphase einzusteigen, weil es natürlich, du hast es gesagt, wahnsinnig anstrengende und traurige Emotionen sind, vor denen Menschen aus guten Gründen auch wirklich Respekt haben und sich davor wehren. Fakt ist aber auch, wenn man Traumata dieser Art eben nicht verarbeitet, dann kann es in der Seele an anderen Stellen emotionale Wunden hinterlassen, die einen dann eben auch einholen werden. Und wir werden gleich noch im Detail über deine Stiftung sprechen, aber du hast es gesagt, ihr habt eine Stiftung gegründet, wo ihr Menschen in diesem Trauerprozess begleitet. Was ist aus deiner Sicht das Risiko, wenn man eben nicht bereit ist, diesen emotional aufreibenden Trauerprozess aktiv zu durchlaufen?
Ich würde das gern so beantworten, Chris. Ich glaube, meiner Meinung nach ist das ein Thema grundsätzlich in unserer Gesellschaft, dass wir Emotionen oft als gut oder schlecht einschätzen. Mhm.
Also absolut.
Gute Emotionen oder schlechte Emotionen. Ich bin ein bisschen davon weggekommen, auch ich habe ja noch eine Firma und da begleite ich auch Menschen in Lebenskrisen. Das ist auch so ein bisschen das Fundament in dem, was ich da tue. Ich versuche, Emotionen so neutral wie möglich zu umschreiben. Das heißt, etwas, was unbequem und energiekostend sich darstellt, ist meistens negativ behaftet. Etwas, was mir Spaß macht, was ich genießen kann, was luftig leicht ist, das sind die schönen Dinge. Meiner Meinung nach sind die Dinge, die unbequem sind und die uns am Anfang ganz viel Energie kosten, die wertvollsten Emotionen, weil die uns in unserem Wachstumsprozess unglaublich weiterbringen. Mhm. Also wenn das Leben eine reine Party wäre, ich glaube, da würden wir einiges verpassen, meiner Meinung nach, weil wir wachsen an den Milestones in unserem Leben, die uns vielleicht im ersten Moment unglaublich schwierig und herausfordernd erscheinen. Und deshalb, glaube ich, sind eigentlich die unbequemen Emotionen die größten Geschenke. Mhm. In dem Moment, wo man drinsteckt, sieht man das sicher ein bisschen anders. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich das ganz klar so sagen. Also ich bin mit dem Statement, ein Kind gehen zu lassen, kann eine Riesenchance sein, sicher sehr provokativ unterwegs. Aber ich würde sagen, meine Tochter hat mir das größte Geschenk gemacht, das ich mir je erträumen konnte. Und das ist in dem entstanden, in dem ich mich meinen unbequemen Emotionen gestellt habe. Und da noch mal kurz anzusetzen, ich habe eher das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft der Fokus auf Funktionieren, auf Verdrängen, auf Konsumieren und auf im Außensuchen fokussiert ist. Und das finde ich schade. Also ich glaube, wir verpassen da ein Riesenpotenzial, indem wir mehr in uns selbst reinhören und unsere eigene Stimme anfangen zu hören, unsere eigenen Emotionen wahrnehmen und uns diesen auch stellen. Ich glaube, mit dem kommen wir schlussendlich an ein authentischeres Leben heran, als wenn wir einfach nur versuchen, vielleicht eine Pille einzuwerfen, irgendeinen Coach aufzusuchen. Ich bin selber Coach. Ich ruiniere gerade mein Business. Oder vielleicht einfach das Gefühl haben, ich gehe jetzt irgendwo hin und der macht mir meinen Schmerz dann schon weg. Nee, glaube ich, das funktioniert nicht so.
Wenn man dir zuhört, Sabine, dann, glaube ich, entsteht sehr viel Staunen und Respekt bis hin zu Bewunderung, weil es natürlich wahnsinnig schwer ist, nach so einem Schicksalsschlag diese Stärke zu haben, die viele ohne so einen Schicksalsschlag gar nicht haben. Und ich möchte jetzt auf ein Thema kommen, was ja auch viel durch die Presse, durch Social Media geht, und zwar dieses viel zitierte Thema Resilienz. Das ist ja letztendlich einer der Fachbegriffe dafür. Und du hast offensichtlich eine ganze Menge davon, wenn man dich jetzt so sprechen hört. Und ich habe das Fernsehinterview, von dem du vorhin gesprochen hast, habe ich mir auch auf YouTube nochmal angesehen. Ist wirklich bewundernswert, wie du so kurz nach so einem Schicksalsschlag wirklich die Stärke hast, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Meine Frage ist, wurde dir diese Resilienz, diese mentale Stärke schon in die Wiege gelegt? Also hast du das auch vorher schon so gefühlt vor diesem Schicksalsschlag? Oder war das etwas, was du mit diesem Schicksalsschlag entwickelt und für dich kultiviert hast?
Boah, was für eine Frage, Chris. Danke, dass du mir die stellst, weil das ist eine Frage, die treibt mich schon eine Zeit lang wirklich um. Mhm. Ich stelle mir wirklich die Frage, was entscheidet, warum der eine den einen Weg wählt in die Opferrolle und der andere wählt den Weg in die Verantwortung. Mhm. Und ich habe schon mit ganz vielen Menschen im nahen Umfeld auch, mit sehr, lebenserfahrenen Menschen, mit Wissenschaftlern, mit Philosophen, mit Psychologen, mit ganz vielen Menschen schon darüber gesprochen, was habe ich bekommen? Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nur teilweise dafür verantwortlich. Was habe ich als Geschenk bekommen, um den Lebensweg, den ich mache, so zu meistern? Und das hat jetzt nichts mit boah, toll gemacht zu tun, überhaupt nicht, gar nicht, weil ich denke mir, für mich fühlt sich so ein bisschen an, wie unser Leben jeweils eine riesige Inszenierung wäre. Und wir immer trotzdem selbstbestimmt sind und die Wahl haben, wie wir etwas angehen. Und dann kommt deine Frage wieder, ja, ist mir das dann in die Wiege gelegt worden? Ich würde sagen, teilweise ja. Und ich glaube, was mir ganz, ganz fest am Herzen liegt, und ich glaube, das ist auch eine der Essenz-Messages hier heute für mich, wir sollten uns viel, viel mehr Gedanken machen, was wir in den ersten Lebensjahren unseren Kindern an Werten und an, sag jetzt mal, Selbstwert mitgeben. Weil ich glaube, dass ein Mensch, der lebensbejahend unterwegs sein kann, weil er mit sich selber im Reinen ist und das Gefühl hat, ich bin willkommen auf dieser Welt, einfacher mit solchen Schicksalsschlägen umgehen kann. Mhm. Und ich glaube, das fängt da an, wenn wir ein Kind in die Welt bringen, ihm diese positive, lebensbejahende Weise ein Stück weit vorzuleben und es zu ermuntern und zu ermutigen, sich selbst treu zu bleiben und auch authentisch zu sein.
Wenn du das jetzt für dein Leben reflektierst, wurdest du mit diesem Rückenwind von deinen Eltern ins Leben gelassen?
Also ich war ganz bestimmt sehr willkommen. Ich habe ganz viel Liebe erleben dürfen, ja. Und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie mich so begleitet haben, dass ich zu einem selbstständigen Menschen herangewachsen bin. Da ist nicht alles rosa, wie in keiner Familie. Und ich glaube, als erwachsener Mensch und als Mama von Selbstkindern, ja, denke ich, mache ich gewisse Dinge sicherlich noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, das wäre ja komisch, das sagt jeder. Und trotzdem, die Liebe, die Zuneigung und ich glaube auch den Respekt und die Wertschätzung, die ein Kind schon von ganz, ganz von Anfang an eigentlich erfahren sollte, ist da wirklich much entscheidend, finde ich. Mhm. Und ich sehe auch immer wieder in meiner täglichen Arbeit als Begleitung von Menschen, die ganz, ganz schreckliche Dinge erlebt haben, vor allem in ihrer Kindheit, auch gerade von ihren Eltern, die immer gehört haben, du taugst nichts, das kannst du nicht, du bist das nicht wert. Was das mit einer Seele anrichtet, ist unglaublich. Mhm. Und ich glaube, da pflanzen wir den Keim, das ist so meine bescheidene Erkenntnis bis zum jetzigen Tag heute. Da wird wahrscheinlich noch was dazukommen, dass das für mich eine entscheidende Weichenstellung ist, um den Prozess positiv anzufangen.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich möchte hier eine Beobachtung teilen und auch da deine Perspektive zu erfahren. Und zwar, wir haben, bevor wir umgezogen sind, in der Nähe von einer Schule gewohnt. Da gab es eine normale Grundschule, wo gesunde Kinder hingegangen sind. Und dann gab es eine Förderschule, die direkt nebendran war, wo Kinder mit einer Lernbehinderung oder mit einer motorischen Behinderung oder andere Dinge zur Schule gingen. Und ich bin immer mit unserem Hund die Morgengassi-Runde da entlang gegangen. Und was ich beobachtet habe, und das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich validiert, ist nur wirklich subjektive Beobachtung, ist. Und ich habe das in anderen Kontexten auch, weil seitdem ich diese Beobachtung gemacht habe, immer mal wieder probiert zu erkennen. Und ich sehe da ein gewisses Muster, ist das Folgende, dass die Eltern von Kindern, die eine Behinderung haben, entspannter wirken, dass sie liebevoller wirken, dass sie sich nicht gestresst fühlen, ob sie auf die Minute pünktlich kommen in der Schule, dass sie, ich hatte mal ein Kind gesehen, das hat oben ein Bayern-Trikot getragen und unten die Dortmund-Hose dazu.
Super. So,
das sind jetzt alles, wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten, auch gerade mit entspannt. Ich will überhaupt nicht negieren, dass natürlich ein wahnsinniger Aufwand und sehr viel dazugehört, ein behindertes Kind zu pflegen. Also es soll überhaupt kein falscher Eindruck entstehen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass mein Eindruck ist, dass viele dieser Eltern sehr früh entschieden haben, dass sie dieses Spiel, wer ist der Beste, wer ist gut angezogen, wie sieht mein Kind aus, welche Noten hat es etc., das nicht mitspielen, sondern sich viel, viel dankbarer sind, dass sie ihr Kind haben und da einfach auf einer anderen Ebene die Kinder erziehen. Und das gilt, wie gesagt, nicht für alle in beiden Richtungen nicht. Aber meine Frage an dich, Sabine, ist, mit dieser Erfahrung, die du gemacht hast, wie hat es dich als Mutter geprägt, wie du mit deinen Erdenkindern jetzt umgehst, eben aus dieser Lernerfahrung, die Liebe von deiner Sternentochter in dir zu tragen?
Ich glaube, dieses Erlebnis oder dieses Ereignis hat mich sicher grundlegend verändert. Aber ich denke, mein Grundcharakter ist sicher geblieben. Und für mich waren gewisse Werte schon immer sehr, sehr wichtig. Also das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, das Respektvolle auf Augenhöhe, das Wertschätzende, auch Kritik anzubringen, ich glaube, das ist ganz wichtig, also nicht nur schön zu malen, und vor allem auch unsere Kinder ein Stück weit in dem Kontext groß werden zu lassen, dass sie eigenständig und mündig genug sind, sich in unserer Welt, die da draußen passiert, zurechtzufinden. Und ich glaube, es gibt so zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist so das eben liebevolle, wertschätzende, schöne Atmosphäre zu Hause schaffen. Also wirklich mit Kerzen, mit schöner Ambiente, schöner Musik. Wenn die nach Hause kommen, ist das Essen auf dem Tisch, so das heimelige Zuhause sein. Ich glaube, das ist das, was du vorher gefragt hast. Das habe ich von zu Hause auf wunderschöne Art und Weise mitbekommen. Also ich habe es erfahren dürfen, wie es ist, als Kind begleitet zu werden. Also da war jemand zu Hause, wenn ich nach Hause kam. Da hat sich jemand gefreut, wenn ich gekommen bin. Und ich glaube einfach, gerade weil ich durch die Situation gelernt habe, dass gewisse Dinge endlich sind und nicht selbstverständlich sind, versuche ich das sicher noch mehr zu zelebrieren. Also für mich ist eigentlich, wenn ich ein Abendessen parat machen zu Hause, dann tauschen wir uns immer aus. Hey, ja, was haben wir Lust? Also kochen wir heute mexikanisch, machen wir Sushi, machen wir irgendwo Sweet and Sour? Oder also wir versuchen eigentlich jeden Moment ein Stück weit zu was Besonderem werden zu lassen. Und wir versuchen, das Leben zu zelebrieren. Das gelingt auch nicht immer. Also ich möchte auch nicht was schöner zeichnen, als es ist. Aber trotzdem, ich glaube, wir gehen zu einem ganz hohen Prozentsatz, wenn wir am Morgen hier aus dem Haus gehen, mit einem guten Bauchgefühl, mit einem wertschätzenden Bauchgefühl da aus der Tür raus. Und man weiß nie, ob man das Glück hat, ob alle abends wieder gesund nach Hause kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, so hat es mich schon verändert. Auch das Urvertrauen ist natürlich schon ein Stück weit angeschlagen. Wenn man ein Kind hat, das dann so krank gewesen ist und aus dem Nichts so eine Diagnose kommt. Also ich habe mir eine unglaubliche Intuition angeeignet, dass wenn ich merke, einem meiner Kinder geht's gesundheitlich nicht gut, da finde ich dann die Intuition in mir selber das Beruhigendste, weil sonst wäre ich wahrscheinlich viel zu hysterisch unterwegs und das wird dann meinen Kindern auch nicht gut tun. Also da nicht über die Stränge zu schlagen und über das Ziel zu rennen, ist ganz wichtig, weil die Kinder haben das Anrecht, normales, freies und auch selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht mit einer Mama und einem Papa, die da ständig sagen, oh Gott, nee, ja nicht und pass auf und überhaupt. Und also da ja, versuche ich mich da immer ein Stück weit zusammenzunehmen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht so gut, gell?
Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, Sabine, weil das ist, viele Menschen, aber auch Eltern begleiten ja Ängste. Ob was passiert, Krankheit, Verlust, Ängste. Ja. Und zwar bei den meisten toi toi toi, obwohl sie das nicht wirklich erlebt haben. So, jetzt hast du so etwas erlebt und hättest allen Grund dazu, eine begründete große Angst in dir zu tragen. Aber jetzt gerade sagst du, du probierst dich auch zurückzunehmen, dass deine drei Erdenkinder eben nicht darunter leiden müssen, dass du hysterisch überall Ängste siehst, die vielleicht so gar nicht vorhanden sind. Aber was ist jetzt nach dem, was du erlebt hast, aber jetzt als Mutter von drei Erdenkindern, was ist deine größte reale Angst, die du in dir trägst?
Mir macht die Gesellschaft, das, was in unserer Welt passiert und schon immer passiert ist, eigentlich die meisten Sorgen.
Okay.
Auf der anderen Seite habe ich ein riesengroßes Vertrauen, dass gerade, ich sage jetzt mal so, mein Mikrokosmos um mich herum, ich habe eine Haltung unterdessen entwickelt für mich selber, dass ich einfach für mich entschieden habe, ich versuche, und ich sage ganz bewusst versuche, das gelingt mir nicht immer, aus tiefstem Herzen Vertrauen in etwas zu haben, was für mich die Basis für mein Sein bedeutet. Das klingt okay. Jetzt ein bisschen komisch, bin ich
ja,
mir bewusst.
Vielleicht möchtest du es konkreter machen.
Gerne. Wie ich dir vorher gesagt habe, ich bin jemand, der sehr bodenständig unterwegs ist. Also für mich ist in meinem Alltag da so quirlig und das ist wirklich, ich bin auch beruflich sehr bodenständig unterwegs. Ich habe Wurzeln im Personalwesen, ich war HR-Leiterin, ich habe mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, mit großen Pharmafirmen durfte ich unterwegs sein. Waren tolle Projekte, ich reorganisiere Firmen. Also da, ja, da ist Theorie und Facts sind da sehr, sehr präsent. Auf der anderen Seite, und das sage ich wirklich mit ganz viel Selbstbewusstsein, weil das braucht es ein Stück weit auch. Ich glaube, früher wäre ich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Und für mich gibt's etwas, wie immer man das benennen möchte, das wesentlich größer ist, als dass wir es in Worte fassen können. Und ich möchte da weder auf Religionen noch auf irgendwelche esoterischen Dinge eingehen, weil ich glaube, es gibt einfach Dinge, für die gibt es keine Worte. Aber die spüre okay. ich so tief in mir drin. Und ich habe so eine Demut vor dem, weil ich für mich weiß, und ich sage auch bewusst, ich glaube nicht, sondern ich weiß durch den Weg, den ich die letzten 10 Jahre gegangen bin, dass es wirklich mehr gibt, als das wir mit den Augen sehen. Und das fasziniert mich. Und das sind so auch gewisse Grenzwissenschaften, die eben wissenschaftlich auch belegt oder untermalt sind. Das ist so die Welt, die mich unglaublich fasziniert und die ich auch so ein bisschen am Entdecken bin. Und das gibt mir Vertrauen. Und ich fühle mich unglaublich begleitet. Ich fühle mich unglaublich behütet. Und ich bin mir einfach ganz fest im Klaren, dass auch mein künftiges Leben immer wieder Hürden und Herausforderungen bereithalten wird für mich und meine Familie. Aber ich bin mir auch mit erhobenem Kopf bewusst, dass ich, wenn ich das geschafft habe, was ich jetzt bis jetzt geschafft habe, dann schockiert mich so schnell nichts mehr. Obwohl es auch noch ganz, ganz viele andere schlimme Dinge gibt. Also da möchte ich mich nicht überheben. Aber ich weiß, dass ich vieles aushalten kann. Und ich weiß, dass ich unglaubliches Vertrauen in mich, in meinen Lebenspartner, in meine engsten Freunde haben kann. Und das gibt mir so wundervolle Wurzeln, dass ich wirklich einfach unglaublich dankbar bin und in dem Vertrauen auch sein zu dürfen. Ich hoffe, das beantwortet es ein bisschen.
Absolut. Und tiefer, als ich es mir erhofft hätte. Also ich werde mir das auch noch im Recording, im Nachgang nochmal anhören, weil du hast ein Gefühl vermittelt, wonach jeder sich in irgendeiner Form sehnt. Und du hast gesagt, manche nennen es Religion, manche nennen es Naturverbundenheit, andere nennen es Esoterik. Es ist egal, welches Label wir diesem Gefühl geben. Genau. Aber wenn wir dieses Gefühl finden, dann fühlen wir uns geerdet und gewappnet, um eben die Höhen und Tiefen des Lebens auch annehmen und entsprechend durchleben zu können. Du hast gerade, Sabine, ein Stichwort gesagt, dein Lebenspartner. Und das ist auch ein Thema, wo ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen würde, denn die Statistik oder auch die Beobachtung von Menschen zeigt ja, dass sich oft Ehen, Partnerschaften, Beziehungen auch lösen, wenn so ein Schicksalsschlag gerade der Verlust eines Kindes zum Beispiel Teil des Lebens war. Es gibt verschiedenste Gründe, dass man anders mit Trauer umgeht, oder da bist du ja auch viel tiefer drin, weil du eben auch viele Familien begleitest in dem Bereich. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen Partnerschaften, die dadurch stärker werden, im Vergleich zu Partnerschaften, die an so einem Erlebnis scheitern oder sich dann auflösen?
Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort.
Entschuldigung, Sabine, wenn ich das noch sagen darf, weil du bist mit deinem Partner jetzt seit 25 Jahren zusammen. Also ich glaube, 10, 15 Jahre vor dem Verlust eurer Tochter und jetzt eben noch weitere 10 Jahre. Ja. Also ihr seid ein lebendes Beispiel. Du sprichst nicht aus der Theorie, sondern ihr seid ein lebendes Beispiel, dass ihr es eben geschafft habt, diese Krise gemeinsam zu meistern.
Ich glaube, ich setze da am besten wieder bei einem Statement an, das ich vorher gemacht habe. Viele Menschen haben die Tendenz, dass wenn was unbequem wird und disharmonisch wird, dass wir im Außen suchen oder sogar davonrennen und es versuchen zu verdrängen. Ich glaube, das ist auch die Basis für meine Antwort jetzt. Ich denke, dass ein gesundes Fundament in einer Partnerschaft im Vorfeld ganz wichtig ist. Also das heißt, ich glaube, gerade das Wort Toleranz ist da sehr entscheidend. Liebe, ich glaube, das ist so, das geht gar nichts. Also wenn ich jemanden nicht aus tiefstem Herzen liebe, so einen Prozess durchzustehen, boah, heftig, schwierig. Und also nicht die Verliebtheit und auch nicht das Schönwettergedöns von Liebe, das wir oftmals leider so verklärt ein bisschen in unserer Gesellschaft haben und trotzdem so viel Egoismus dahinter steckt. Nein, ich spreche wirklich von der respektvollen Liebe auf Augenhöhe, die es verträgt, wenn man sich gegenseitig ein Stück weit vielleicht ungewollt auch verletzt. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man schon mit seiner Trauer unterwegs ist, zu merken, dass unter Umständen das Gegenüber komplett anders trauert. Und da dann das Verständnis aufzubringen und auch die Toleranz aufzubringen, den anderen seinen Weg gehen zu lassen, mit dem Anspruch aber, dass er das auch tut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass mein Partner mir seine Art und Weise zu trauern überstülpen möchte, dann wäre das ziemlich schief gegangen. Und vice versa wahrscheinlich genauso. Also ich glaube, meine Erfahrung ist vielleicht auch gerade an Eltern, die vielleicht da mittendrin stecken. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, eine Bezugsperson zu haben, die einem ganz, ganz nahe ist, die aber nicht unbedingt der Partner sein muss. Kann, aber nicht muss. Also ich hatte meine allerbeste Freundin Elli, mit ihr bin ich über 20 Jahre schon so eng unterwegs, durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und sie war gerade in dem Prozess auch für mich ein unglaublicher Fels in der Brandung, weil wir von Tag X, wo wir wussten, da stimmt was nichts, etwas nicht, dass wir von dem Moment an einfach Hand in Hand durch den Prozess durchgelaufen sind. Und das ist so kostbar. Und das hat natürlich ganz viel auch absorbiert. Hat mir auch einen Sparing-Partner gegeben, der ein bisschen eine ähnliche Philosophie oder sehr, sehr gleiche Philosophien teilt. Und das war wunderschön. Also so in Kombi, mit Partner, mit dem man den Prozess durchlebt, durch das die Liebe auch, oder der Prozess hat die Liebe noch intensiver und noch näher werden lassen. Also ich glaube, ja, das schweißt unglaublich zusammen, wenn man weiß, dass das schafft man, so eine Situation. Und ich glaube, wir haben auch noch eine tiefere Art und Weise bekommen, wie wir miteinander kommunizieren und auch umgehen. Und das ist auch wiederum ein Geschenk, das uns unsere Tochter gemacht hat. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du teilweise auch provozierst mit deinen Aussagen und polarisierst. Und ich glaube, ein Element dieser Provokation ist die Geschwindigkeit, mit der du wieder, sage ich mal, lächeln konntest, in die Presse gegangen bist, eine Stiftung gegründet hast, auch ein weiteres Erdenkind bekommen hast. Ein Jahr später durftet ihr ja euer drittes Kind dann begrüßen. Und toi, 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 ich habe noch nicht viele Verluste in meinem näheren Umfeld erleben müssen, aber auch von Hörensagen aus dem Bekanntenkreis habe ich schon so einen Eindruck, dass aus der Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung besteht, dass man trauern sollte und dass das auch eine gewisse Dauer in Anspruch nimmt. Hast du oder was hast du erlebt an negativen Kommentaren, an Kritik? Vielleicht wurde, oder ja, ich kann mir vorstellen, dass manche dich auch als unliebende Mutter betitelt haben, wenn du so schnell schon wieder, sag ich mal, in den Normalmodus, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, schalten kannst. Ich habe, ist jetzt ein bisschen unstrukturiert meine Frage, ich hoffe, du verzeihst mir da, aber ich habe eigentlich zwei Dinge, die mich da treiben. Zum einen, was waren deine persönlichen Erlebnisse in diesem Bereich? Und zum zweiten, was möchtest du der Gesellschaft mitgeben an Toleranz und an Hinweisen, die eben sowas noch nie erlebt haben?
Darf ich ein bisschen eine vulgäre Aussage machen da dazu?
Bitte.
Das ging mir am allerwertesten vorbei, ganz ehrlich gesagt, wenn es da Kommentare gegeben hätte. Und ich glaube, gerade weil vielleicht mein Gegenüber gemerkt hat, dass mich das überhaupt nicht stört, wenn da jemand Kritik anbringen würde, hat das, ich mag mich nicht an eine Situation erinnern, wo jemand nicht wertschätzend war. Ist noch spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das hinter dem Rücken wahrscheinlich schon auch passiert ist, gell? Also ich glaube gerade die Stiftung war jetzt 10 Jahre sehr, ich sage jetzt mal, charakteristisch unterwegs. Wir hatten unsere eigene Signatur und die hat auch mediale Topics drin und es war eine eigene Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgingen. Und wir müssen ja nicht Mainstream sein. Also ich glaube, ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will und möchte aus ganzem Herzen authentisch sein und bleiben. Und mir gefällt ja auch nicht alles, was da im Außen passiert. Warum muss das umgekehrt genauso nicht sein? Also von dem her, ich glaube, wenn wir es schaffen, selbstbewusst, und ich sage jetzt ganz bewusst nicht, also das hat nichts mit Arroganz zu tun, überhaupt nicht und auch nicht mit Überheblichkeit, aber uns selbstbewusst sind, wie wir mit unserer Trauer umgehen, ich glaube, desto weniger passiert das, weil die Menschen sich nicht Gedanken machen, oder zumindest vordergründig scheint es so, ja, und die uns finden wollten, die haben uns gefunden und die anderen haben sich ferngehalten. Das ist gut so. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wir selbst, das Sterneneltern, haben ganz viel Einfluss darauf, wie unser Umfeld auf uns reagiert, glaube ich. Also ich stand schon im Supermarkt an der Kasse und die Frau fragte, weil ich ging da ab und zu einkaufen, ja, wo ist dann ihre Tochter? Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, sie ist vor 2 Wochen verstorben. Dann guckt sie mich an, fängt an zu weinen. Ich fange an auch zu weinen. Wir umarmen uns mitten an der Kasse, die Leute rundherum, die gucken uns nur so an. Es war so schön, weil das ist ein Moment entstanden, der war einfach authentisch und da war ein Mensch, der hat sich eingestanden, seine Emotionen zu zeigen. Und das waren eigentlich die schönsten Momente, wo man merkt, da lässt sich jemand emotional auf das ein, was da gerade passiert. Mhm. Und von den Momenten gab es ein paar. Also ich habe es eher als schön empfunden, habe aber von vielen Sterneneltern auch gehört, dass einiges an schwierigen Kommentaren, gerade aus zum Teil aus dem nächsten Umfeld, gekommen sind, die sehr verletzend waren. Ja.
Lass uns mal über deine Stiftung sprechen. Sie hat den Namen Jasmina Soraya Foundation, der Name deiner Tochter. Und ihr habt in den letzten 10 Jahren über 120 Familien dabei begleitet, in dem Prozess, als sie ihr Kind verloren haben. Wie sieht eure Stiftungsarbeit konkret aus?
Es ist so, dass die Stiftung keine Stiftung mehr ist unterdessen. Ich habe sie wieder in einen Verein umgewandelt, und zwar ganz bewusst. Ich glaube, es war ganz wichtig, dass die letzten 10 Jahre auch für die Glaubwürdigkeit, weil es war nicht einfach ein Kaffeekränzchen-Projekt, sondern ich glaube, wir haben über 250.000 an Spenden eingeholt während der Zeit, wow, die uns unglaublich, wir haben über 80 Events und Retreats und Workshops gemacht. Also es war nicht ein Kaffeekränzchen-Projekt, wirklich nicht. Und die Glaubwürdigkeit hat es gebraucht, um mit den Partnern unterwegs zu sein, mit denen wir unterwegs sind und waren. Bedeutet aber auch ganz viel Administration, starre Strukturen und auch Geld, das aufgewendet werden musste, um diese starren Strukturen zu bedienen. Und wie du mich vielleicht jetzt ein bisschen wahrgenommen hast, bin ich jemand, der gern frei ist. Also ich mag es, frei zu sein, ich mag situativ zu handeln, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich brauche das Gefäß der Stiftung in dem Sinn gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns einen Namen gemacht über die Grenzen hinaus und haben bewiesen, dass da ein Projekt entstanden ist, das Hand und Fuß hat, und seitdem fühlt sich's auch wieder richtig stimmig an. Und ich habe mich entschieden, mit der Stiftung in dem Sinn nicht mehr die klassische Trauerbegleitung zu machen, weil ich gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie ich Trauerbegleitung gerne verschenken möchte, nicht für alle optimal ist.
Okay.
Was meine ich damit? Gerade der provokative Ansatz ist vielleicht für den Großteil von Trauernden zu provokativ, gerade am Anfang. Und das ist ganz nachvollziehbar und verständlich. Also das heißt, ich möchte mich mit unserem Projekt hauptsächlich auf Menschen konzentrieren, die eine ähnliche Philosophie verfolgen, dass da zwar ein unglaubliches Geschehnis war, aber auch bereit sind, daraus zu wachsen. Also ich möchte keine Organisation offerieren oder verschenken an Menschen, die in der Opferrolle bleiben möchten und, ich sage jetzt mal, nicht in Verantwortung gehen möchten. Und ich glaube, es gibt ganz wundervolle Organisationen, die das auch abdecken, aber es ist nicht mein Kern, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist nicht das, was ich als meine Aufgabe
sehe.
Wofür
du stehst.
Nee, ja. Das hat 10 Jahre super geklappt und hat auch ganz wunderschöne Resultate generieren dürfen. Aber ich merke einfach, es ist der Ansatz, den ich verfolge, ist nicht für jedermann. Und das ist nicht despektierlich. Aber ich glaube, uns dürfen die Menschen finden, die sich von dem angesprochen fühlen, für das wir stehen.
Wir werden die Stiftung auch verlinken. Vielleicht noch ein Wort, wenn Menschen hier zuhören und sagen, das möchte ich unterstützen. In welcher Form kann das passieren?
Ich schätze es immer, einen persönlichen Kontakt zu haben. Also ich fände es wunderschön, wenn sich in welcher Form auch immer jemand angesprochen fühlt und so die Lebensphilosophie, die ich da in die Welt trage, ein Stück weit auch formalisieren möchte oder in Kontakt treten möchte, dann sehr, sehr gerne, am besten eher via Mail oder via WhatsApp oder auch mich direkt anrufen. Ich schätze es unglaublich, den Menschen persönlich zu begegnen. Und da ist wirklich nicht Quantität, sondern Qualität ausschlaggebend.
Okay, dann werden wir die Informationen, die du für richtig hältst, in den Shownotes verlinken.
Ja, cool.
Sabine,
danke.
Ich möchte, ja, sehr gerne, selbstverständlich. Ich möchte jetzt nochmal ein Stück weit von dem Thema, was dich begleitet hat, dass ihr ein Kind verloren habt, abstrahieren und nochmal auf das Auf und Ab des Lebens im generellen Kontext sehen, was nicht immer so heftig sein muss, wie du es jetzt erlebt hast, sondern auch andere Ausprägungen haben kann. Du selber bist ja auch Coach und begleitest Menschen in beruflichen Umstrukturierungsphasen, aber auch in persönlichen Krisen wie Burnout etc. Und wenn du jetzt auch hier mal vergleichst, Menschen, die trotz Krisen, trotz Rückschlägen etc. irgendwie es schaffen, in einer Balance zu bleiben, versus die, die wirklich in eine tiefe Krise rutschen. Wir haben vorhin über Selbstwert gesprochen, dass das so ein Fundament sein kann, was einen schützt vor diesem Abrutschen. Was kannst du Menschen, die entweder in einer Krise jetzt sind oder sich auf eine vorbereiten wollen, weil sie natürlich realistisch auf das Leben blicken und sagen, okay, es könnte mir genauso passieren. Was kannst du Menschen so an Tools, Strategien, Gewohnheiten mit an die Hand geben, dass sie diese viel zitierte Resilienz stärken können?
Ich glaube, du hast vorher den Selbstwert angesprochen. Ich glaube, alles, was den Selbstwert stärkt, ist dienlich in diesem Prozess. Eigentlich klingt das ganz einfach, aber trotzdem ist es unglaublich komplex. Also ich glaube, wir sind alles Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, sei es jetzt eben positiv oder negativ, ob wir das jetzt so nennen wollen, ist, ja, wie vorher erwähnt, in Frage gestellt. Ich glaube, für mich fängt das Ganze da an. Ich stelle mir das immer als Weg vor. Und wir gehen den Weg und dann kommt eine Herausforderung und dann gibt es für mich immer zwei Gabelungen, A oder B. A ist für mich, ich entscheide mich, in die Opferrolle zu begeben, oder der Weg B ist, ich entscheide mich, Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt nicht, dass ich verantwortlich bin für das, was da gerade passiert. Kann, okay. Aber muss nicht. Aber ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Und ich übernehme Verantwortung über die Weise, wie ich mit der Situation jetzt umgehen werde. Und ich glaube, das fächert wahrscheinlich so ein paar Sonnenstrahlen auf. Der eine Strahl für mich ist ganz klar, in welchem Umfeld bewege ich mich? Also was habe ich für Menschen um mich herum? Und das ist ja ein Stück weit auch ein Abbild, wie ich unterwegs bin. Habe ich Menschen im Umfeld, die mich tragen, die ehrlich sind mit mir, die mir auch unangenehme Dinge widerspiegeln können und ich das auch annehmen kann? Wie wertschätzend und aufmerksam und bewusst gehen wir miteinander um? Und wie viel kann ich an Energie auch aus diesen Beziehungen gewinnen? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament. Dann habe ich das Gefühl, dass viele Menschen die Tendenz haben, schwierige Situationen aus ihrer Vergangenheit in Schubladen zu packen, diese Schubladen zuzustoßen und das Gefühl haben, jetzt sind die da drin und jetzt gehen wir einfach wieder weiter und funktionieren.
Stichwort Verdrängung.
Genau. Also ich möchte ganz viel Mut machen, sich diesen Schubladen zu stellen und diese mal wirklich auszumisten. Und je mehr man natürlich in Schubladen gepackt hat, desto größer ist der Respekt und die Angst, sich dem zu stellen. Und da ist es, denke ich, wirklich sinnvoll, sich auch professionelle Hilfe zu holen unter Umständen oder zumindest sich jemandem anzuvertrauen, dem man vertraut und der mit so einer Situation auch umgehen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das heißt, anstelle von Verdrängen, hinschauen und aufräumen.
Durchfühlen, auch wenn es anstrengend ist.
Ganz wichtig.
Und aufräumen.
Ja, absolut. Und das Dritte, würde ich sagen, ist aufzuhören, davon zu rennen. Also ich empfinde immer wieder, wenn ich Klienten begleiten darf und ich die Frage stelle, wie viel stille Momente baust du dir in deinen Alltag ein? Dann gucken mich ganz, ganz viele mit großen Augen an und sagen, ja, ich gehe joggen, ich spiele Tennis, ich mache das, ich mache. Und logisch, eigentlich machen wir ja immer was. Aber wann sitze ich mal einfach mitten auf eine Wiese, mache die Augen zu und horche mich rein? Mhm. Und das machen ganz wenige. Also die machen zwar Sport und sind in der Natur oder gehen mit dem Hund laufen. Ist auch wunderschön. Also das möchte ich nicht wegradieren, ganz und gar nicht. Aber wann sind wir wirklich nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur bei uns? Und ich glaube, da können wir unglaublich viel rausholen.
Absolut. Das ist auch gerade den letzten Punkt, den du ansprichst, etwas, was ganz viele Menschen, die auch Ein- oder Durchschlafprobleme haben, mit denen ich viel arbeiten darf, ist eine der ersten Strategien. Denn wir brauchen, ob es uns gefällt oder nicht, wir brauchen immer wieder diese Inseln von Reizarmut, wo möglichst wenig auf unsere Augen, auf unsere Ohren prasst. Und das ist anstrengend. Das fühlt sich für viele von uns wie kalter Entzug an, weil wir uns dazu konditioniert haben, über Handy, über Computer, über was auch immer, immer irgendwelche Reize zu verarbeiten. Aber es führt natürlich dazu, dass Dinge, die in unserem Bewusstsein oder Unterbewusstsein bedacht werden wollen, dass die eben keinen Raum finden. Und wann passiert das dann? Das erste Mal, wenn man komplette Stille hat, das ist, wenn der Kopf auf dem Kopfkissen ist und man das Licht ausschaltet. So, und dann kommen die rasenden Gedanken. Oder wenn man so müde ist, dass man zwar einschlafen kann, aber nach 3-4 Stunden aufwacht und dann kommen die Gedanken. Und die erste Strategie, die ich dagegen immer empfehle, ist, sucht euch genau das, was du gesagt hast, einen Raum, das können 5-10 Minuten sein, wo ihr einfach mal, und zwar nicht meditieren im Sinn von das Ziel, dass man nichts denkt, das Gegenteil, dass man dem Kopf mal richtig Auslauf gibt, wie so ein sportlicher Jagdhund, der lange in der Wohnung saß, den man rauslässt und der rennen kann. Das müssen wir unseren Gedanken ab und zu mal gönnen und genehmigen. Und dann werden sie irgendwann langsamer und dann wird es ruhiger und dann kann man eben auch, wie du sagst, zu sich finden, erholsam schlafend und viele andere Dinge auch wieder tun. Macht das Sinn für dich?
Oh, völlig. Kann ich zu 100% unterschreiben.
Oh ja. Okay. So, Sabine, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden und ich habe auch noch nicht mal die Hälfte meiner Fragen hier von meinem Zettel, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht treffen wir uns ja nochmal zu einem Teil 2. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe aber noch 2 Fragen zum Schluss. Das eine ist, gibt es irgendeine Frage rund um deine Erfahrung, dein Thema, die ich noch nicht gestellt habe, die du aber sehr gerne beantworten würdest?
Ich glaube, es gibt ein Statement, das ich gerne abgeben möchte. Und das ist eigentlich ein relativ einfaches Statement. Mhm. Und ich glaube, es würde sich ganz, ganz viel von dem, was wir eigentlich jetzt besprochen haben, auflösen, wenn wir als Gesellschaft liebevoller miteinander umgehen würden. Und ich glaube, dass eigentlich in dem steckt alles, was mir wichtig ist. Also ich glaube, liebevoll, nicht naiv, aber liebevoll miteinander umzugehen. Ich glaube, in dem ist alles reingepackt, was nötig ist.
Ja. Okay, das werden wir sacken lassen. Eine letzte Frage habe ich an dich persönlich, wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines Lebens zurückguckst. Und du hattest sehr tiefe Krisen, wie jetzt ausführlich besprochen, aber auch Höhen in deinem beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld. Was ist aus deinem persönlichen Auf und Ab deine allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist auch für mich, dass das, was wir mit Liebe, mit Hingabe und mit Passion machen, kann nur Erfolg haben. Also ich glaube, je mehr wir uns bewusst sind, was unsere Lebensaufgabe und Berufung ist und wir unser Ziel darauf fokussieren, dann glaube ich, machen wir uns selbst glücklich, aber ich glaube, wir sind auch ein ganzes Stück weit unserem Lebenssinn näher gekommen, dass wir Sinnhaftes in diese Welt bringen. Und das versuche ich ein Stück weit in meinem Leben zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist das, was für mich wirklich zählt, ja.
Und wenn ich das so bewerten darf von außen, das gelingt dir auf eine ganz hervorragende Weise. Du schaffst so viel Hoffnung und Zuversicht und Mut und nicht nur für Menschen, die eben so einen Schicksalsschlag erleben, wie du es getan hast, sondern eben auch Menschen, die Gott sei Dank nicht so tief in die Emotionen fallen mussten, dass man eben sieht, wenn jemand wie du es schafft, mit so funkelnden Augen, so einer Energie, so einer positiven Ausstrahlung durchs Leben zu gehen, dann können viele von uns sich, glaube ich, da eine Scheibe von abschneiden und inspirieren lassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sabine, dass du hier warst. Wir werden alle deine Kontaktpunkte in den Shownotes verlinken. Menschen werden zu dir Kontakt aufnehmen, bin ich sehr, sehr sicher. Und würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Monaten nochmal für den zweiten Teil verabreden.
Herzlichen Dank. Ich habe mich so wohl gefühlt. Danke, du hast das ganz, ganz toll gehostet. Jederzeit gerne ein zweiter Teil.
Vielen Dank. Bedeutet Super. Mir in dem Fall besonders viel, weil ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich war ungewöhnlich nervös vor diesem Gespräch, weil es ein Thema ist, was an mir eben auch nicht spurlos vorbeigeht. Und ich bin jetzt auch happy, dass wir es gut über die Bühne bekommen haben. Und Super. Auch ich habe mich wohl gefühlt. Warst eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Chris.